Ich kann mir nichts Schöneres für mich vorstellen. Das ist wie Topf und Deckel, Hamburg und Mariam. Und also die einzige Stadt, in der ich mir überhaupt vorstellen kann, mal für länger außer Hamburg zu leben, wäre ein freies Teheran. Und ansonsten wirklich keine andere Stadt auf der Welt. Beim Kochen, beim Backen und beim Duschen, da weiß ich immer gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, weil ich dann so in Gedanken versinke und irgendwie meine ganzen letzten Tage und die nächsten Tage und einfach alle Gedanken, die sich so festgehakt haben, durchgehe. Mache ich total gerne. Ehrgeizig im Sport bin ich ziemlich früh gewesen, nachdem ich gemerkt habe, hui, ich kann das ja irgendwie mit dem Ball. Aber der Ehrgeiz in der Politik, der hat schon ein bisschen gebraucht. Also ich würde sagen, so ein knappes Jahr, bis ich irgendwie verstanden habe, so hey, nee, das willst du nicht. Ja, damals habe ich noch so einen Witz gemacht und immer gesagt, den Helmuts und Michaels und Olivers dieser Welt überlassen, dass die entscheiden, wie dein Leben und das Leben deiner Kinder und der Menschen, die du kennst, aussehen soll, sondern gestalte es doch einfach mit.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen Hamburg, Mariam Blumenthal. Moin, moin.
Hi.
Du bist 1985 in Teheran, Iran, geboren und 2 Jahre später mit deinen Eltern und deinem Bruder in die Bundesrepublik geflüchtet. Du hast einen Magisterabschluss in Erziehungswissenschaften, Ethnologie und Psychologie und das 2. Staatsexamen als Lehrerin in der beruflichen Bildung in den Fächern Pädagogik sowie Wirtschaft und Politik. 2014 wurdest du Abgeordnete in der Bezirksversammlung Wandsbek, 2017 Kreisvorsitzende, 2020 Bürgerschaftsabgeordnete und bist nun seit 2021 Landesvorsitzende der Grünen in Hamburg. Du bist verheiratet, hast 3 Kinder und lebst in Hamburg-Volksdorf. Als Basketballerin hast du es bis in die 2. Regionalliga geschafft. Du hast einmal gesagt, dein Demokratieverständnis sei vom Sport geprägt worden. Was genau hast du durch Sport und speziell vom Basketball gelernt?
Oh, wie lange haben wir Zeit?
1 Stunde. Wenn wir das jetzt nur mit Sport füllen würden, ist es super.
Also ich habe so viel durch den Sport gelernt und durch das Sein im Sportverein und im Mannschaftssport. Also es fing schon an mit 12, 13 demokratisch Mannschaftskapitäne zu wählen und sich auch innerhalb einer Mannschaft bei Aufstellungen und so weiter natürlich auch unterzuordnen. Dann habe ich mit 13 meine erste eigene Mannschaft trainiert, die dann auch nur 1 Jahr und sehr unwesentlich damit jünger waren als ich selber. Und immer Verantwortung ab da im Verein übernommen in irgendwelchen Rollen wie Trainerin, Schiedsrichterschein zu machen, in der Abteilung auch andere Aufgaben zu übernehmen, je nachdem, in welchem Verein ich war. Und einfach das Bewusstsein dafür, dass Gesellschaft und Gruppen nur funktionieren können, wenn alle mit anpacken und wenn wir im Konsens oder zumindest in Mehrheiten ja, einverstanden sind und Dinge gemeinsam entscheiden, dass dann es überhaupt vorwärts gehen kann und dass so ein Gerüst auch nur dann bestehen kann. Das habe ich ehrlich gesagt erstmals im Sportverein gelernt.
Wenn wir bei diesem Sportbild bleiben wollen, wenn ich an Sport denke, denke ich vor allen Dingen an Muskelkater. Wie groß ist denn dein Muskelkater derzeit, wenn du quasi, um bei dem Bild zu bleiben, an Politik denkst? Wie groß ist der Schmerz?
Naja, also Muskelkater kriegt man ja, wenn man ein bisschen über das hinausgeht, was man so bisher kennt.
Das ist bei mir schon immer sehr schnell der Fall.
Bei mir im Moment leider auch. Aber so auf die Politik bezogen würde ich sagen, an der einen oder anderen Stelle ist der Muskelkater gerade schon ziemlich stark. Und an der einen oder anderen Stelle ist es dann aber auch schon so gewohnt. Und das sind so die bekannten Bewegungsabläufe. Schmerzhaft ist es natürlich überall da, wo wir sehen, dass Demokratie mit Füßen getreten wird und dass sie auch angegriffen wird und dass wir mit Themen gerade zu kämpfen haben oder uns mit Themen auseinandersetzen müssen, mit denen wir uns vor wenigen Jahren noch nicht in dieser Form auseinandersetzen mussten. Und da ist auch die Stimmung auf der Straße gerade jetzt auch vor Wahlen auch eine sehr besondere ist, dass es natürlich an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall schmerzhaft.
Was machst du denn gegen den Muskelkater? Also beim Sport, beim Körper hilft Franzbranntwein bzw. Magnesium. Was ist denn dein Magnesium, also wie tankst du auf und wie bekommst du wieder Kraft, dich diesem politischen Diskurs zu stellen?
Also eine meiner wichtigsten Trainerinnen in meiner Basketballlaufzeit hat immer gesagt, wenn man Muskelkater hat, dann muss man weitermachen. Dann soll man nicht aufhören und pausieren, so wie man das ganz früher gesagt hat, sondern einfach wirklich leichte Übungen weitermachen. Und ich glaube, das kann man ganz gut auch auf die Politik anwenden. Wenn man merkt, dass es wehtut, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht sagen, so ich verkrieche mich jetzt oder ich lasse es jetzt, sondern dann auch wirklich erst recht weitermachen, sich auch viel auszutauschen darüber, was da passiert und wo vielleicht auch der eine oder andere lästige Stein irgendwie drückt oder es auf den Schultern ein bisschen schwerer zu sein scheint und dann einfach weitermachen.
Ja, beim Sport ist Ehrgeiz wichtig, wenn man erfolgreich sein will und auch irgendwie auf den Punkt gut vorbereitet zu sein. Gilt das für Politik auch bei dir? Also bist du ehrgeizig in der Politik? Ich meine, klar, du bist Landeschefin. Oder bist du es geworden bis hierhin auch Kreisvorsitzende und so weiter, weil sich einfach niemand anderes gefunden hat und du bist dann so mitgeschwommen?
Nee, also da wäre jetzt auch gelogen zu sagen, ich sei da nicht ehrgeizig. Na sicher, also ich bin ehrgeizig. Ich war es nicht immer politisch, also nicht als Politikerin. Ehrgeizig im Sport bin ich ziemlich früh gewesen, nachdem ich gemerkt habe, hui, ich kann das ja irgendwie mit dem Ball. Aber der Ehrgeiz in der Politik, der hat schon ein bisschen gebraucht. Also ich würde sagen, so ein knappes Jahr, bis ich irgendwie verstanden habe, so hey, nee, das willst du nicht, damals habe ich noch so einen Witz gemacht und immer gesagt, den Helmuts und Michaels und Olivers dieser Welt überlassen, dass die entscheiden, wie dein Leben und das Leben deiner Kinder und der Menschen, die du kennst, aussehen soll, sondern gestalte es doch einfach mit. Und da ist so ein bisschen so dieser Ehrgeiz aus so einem, ich mache selber Ärmel hochkrempeln, ich bleibe jetzt hier, entstanden. Und na klar, also Ehrgeiz gehört auch dazu. Ich glaube, wenn wir nicht ehrgeizig wären, dann würden wir auch unsere politischen Inhalte nicht durchbekommen. Alles ist immer Verhandlungssache, alles hat auch immer damit zu tun oder hängt auch davon ab, wie ehrgeizig bleibst du am Ende auch dran, wie sehr verbeißt man sich auch in ein Thema und sagt so, ich mache jetzt echt weiter und jeder Rückschritt heißt für mich nochmal mehr Krönchen richten und jetzt erst recht, bis man dann auch Erfolge verweisen kann.
Wir sind bei unserer Rubrik der Hamburg-Lieblinge und da kommen wir mal so zu deinen Lieblingsspots, wie man so schön sagen würde, hier in Hamburg. Welches ist deine Lieblingssportstätte?
Also überrascht jetzt wahrscheinlich nicht, dass ich einfach alles, was mit Basketball zu tun hat, da immer sofort dahin schmelze und das ist auch das, was im Stadtbild meine Aufmerksamkeit prägt, egal wo ich vorbeifahre mit der Bahn oder
wenn
irgendwo.
Wenn du Korb siehst, drehst du
durch. Ich schmelze dann immer sofort und denke, oh, kenne ich gar nicht, oh, wie schön hier. Aber ich muss sagen, wenn ich mich jetzt auf eins reduzieren soll, dann ist das für mich im Moment die Sporthalle an der beruflichen Schule am Tessenow-Weg in der Nähe von der S-Bahn Rübenkamp, weil das im Moment die Heimhalle meiner beiden ältesten Kinder ist und ich mich dort sehr, sehr gerne aufhalte, den auch mal zwischendurch beim Training zugucke, wenn ich die Zeit dafür habe oder an den Wochenenden bei ihren Heimspielen begleite.
Ja, welches ist dein Lieblingsaussichtspunkt?
Ah, da erwarten jetzt wahrscheinlich alle, dass so irgendwie der Blick von der Elfi runter oder so. Aber bei mir ist es tatsächlich, sind es all die Räume im Rathaus, die den Blick auf den Rathausmarkt so ermöglichen, dass sich sozusagen dieses Fenster immer noch auf die Binnenalster öffnet. Also es ist eigentlich egal, in welchem dieser Räume ich mich aufhalte. Ich muss, das ist wie so mein innerer Monk mir dann immer sagt, du musst davon ein Foto machen. Und dann mache ich davon jedes Mal ein Foto. Ich glaube, ich habe tausende solcher Bilder auf meinem alten Handy auf jeden Fall auch gehabt. Ja, dieser Blick wirklich vom Rathaus auf den Rathausmarkt, aber aus dem Winkel, wo man noch die Binnenalster sieht.
Welche ist deine Lieblingsstraße?
Meine Lieblingsstraße, das werden jetzt wahrscheinlich viele gar nicht so verstehen, ist die Straße, die vom Ring 2 zur U-Bahn Borgweg führt, im Stadtpark, wo du sozusagen vom Ring 2 kommst. Ich glaube, Otto-Welz-Straße heißt die, ne? Die von der Hindenburgstraße zur Otto-Welz-Straße.
Ich bin nicht so sicher im Stadtgebiet, alles was östlich von der Alster ist, aber in die Richtung geht es, ja.
Ja, ich glaube, das ist die Otto-Welz-Straße. Dann sieht man auf der einen Seite das Planetarium und auf der anderen Seite den Blick in den Stadtpark. Und für mich hat das immer sehr viel mit meiner Jugend zu tun. Ich war immer sehr viel im Stadtpark. Mein Mann, der damals mein Freund war, hat da um die Ecke gewohnt und wir haben da sehr viel Zeit verbracht. ja, ich liebe diese Straße einfach. Das ist immer, da wird mir immer sehr warm ums Herz.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Es wäre jetzt gelogen zu sagen, oh, ich bin jetzt so eine Person, die total gerne ins Museum geht. Habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig gerne. Aber ich mag das Mark total gerne. Das,
du sprichst es sogar richtig aus, weil viele würden immer noch Völkerkundemuseum
ja,
sagen.
Ja, genau. Zu meiner Studierendenzeit hieß es auch noch das Völkerkundemuseum. Ich habe ja auch Ethnologie studiert und habe da natürlich die eine oder andere Stunde auch verbracht. Aber was ich an diesem Museum so schön finde, ist, dass man so viele Einblicke bekommt in verschiedene Kulturen. Und vor allem gibt es dort immer mal wieder auch sehr spannende Veranstaltungen. Also nicht nur Museum, man geht durch und guckt sich immer wieder dieselben Skulpturen und Kunstwerke an, sondern die Veranstaltungen, die sie da bieten, immer auch sehr an den aktuellen Geschehnissen dran. Die finde ich wirklich sehr super.
Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
Vermutlich mag ich einfach alles, was über Hamburg gesungen wird. Aber Gänsehaut bekomme ich tatsächlich, wenn ich dieses Lied von den Hamburger Goldkehlchen, heißen die, ne?
Ja. Höre
dieses Moin, Moin, Hamburg, meine Perle. So, also da.
Du singst so schön, toll.
Ja, lass es. Anderes Thema.
Wann warst du das letzte Mal in der Karaoke-Bar?
Das ist schon sehr lange her.
Ja? Okay. Und bist du ein musikalischer Mensch? Also kannst du ein Instrument spielen?
Ich hätte immer gerne ein Instrument gespielt. Mhm. Also wirklich, also das ist jetzt auch so eine kleine mitleidserregende Geschichte. Ich wollte wirklich immer so gerne Klavier spielen.
Und ich auch. Aber diese 10 Jahre, bis man irgendwie ein Lied hinkriegt, waren mir immer zu lang. Deswegen habe ich gar nicht angefangen. Und du?
Ich bin irgendwann mal zu einer Musikschule mit meiner Mutter gegangen. Ich war da, glaube ich, 10 oder 11. Und ich hatte dann aus einem schlechten Gewissen heraus, weil es für mich in meinen Kinderohren so teuer schien und meine Eltern irgendwie damit auch nicht, die fremdelten damit gar nicht, aber es war sozusagen mein Wunsch und meine Eltern haben versucht, es mir zu ermöglichen und mir erschien das dann doch recht teuer zu sein. Habe dann dort vor Ort zu meiner Mutter gesagt, dass ich eigentlich nie Klavier spielen wollte und das eigentlich total blöd finde. Und sie war dann natürlich erstmal total überrascht, weil sie mit mir da extra hingegangen ist, weil ich wochenlang gesagt habe, monatelang, ich möchte gerne Klavier spielen. Ja, inzwischen habe ich ihr das mal erzählt, dass ich eigentlich nie Klavier lernen wollte, weil ich immer dachte, es ist für sie vielleicht doch zu teuer. Das, ja, sagt sie immer, ach Mensch, wäre es auch nicht gewesen, wir hätten das doch irgendwie gewuppt. Aber die Geschichte kennt natürlich auch mein Mann, mit dem ich ja schon wirklich sehr lange zusammen bin. Und deswegen hat er mir dann zum 30. Geburtstag ein Klavier geschenkt.
Hm.
Was ich aber aufgrund meiner politischen Tätigkeit nie wirklich angehen konnte, Klavier spielen zu lernen. Aber meine Kinder lernen jetzt Klavier zu spielen. Und die
müssen
das super
ausbaden, was du dir vorgenommen hast sozusagen.
Ja, ich glaube, das bringt denen auch Spaß. Also die spielen da echt coole Lieder drauf und haben da richtig Bock drauf.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Kommen wir mal zu deiner Kindheit. Du warst 2, als deine Eltern mit dir und deinem Bruder nach Deutschland gekommen sind. Was sind deine ersten Kindheitserinnerungen und spielt da irgendwie Flucht oder eine lange Reise oder Veränderung schon eine Rolle?
Ja, natürlich. Also auch wenn meine Mutter in Gesprächen, also die reden auch nicht so gerne drüber, muss man sagen, muss man vielleicht einmal kurz erwähnen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ewig viel auch in der Familie darüber sprechen.
Hm.
Ich persönlich spreche da schon eigentlich ganz offen drüber und erzähle dann manchmal meiner Mutter, an was ich mich auch noch so erinnere. Und sagt sie, es kann doch gar nicht sein, dass du dich daran erinnerst, du warst noch so klein. Aber ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir zunächst in einer Geflüchtetenunterkunft waren, gelebt haben. Damals sagte man ja noch nicht Geflüchtetenunterkunft oder öffentlich-rechtliche Unterbringung, wie wir das ja jetzt so ausdrücken, sondern es hieß einfach Asylheim. Und in diesem hatten wir eine Küche uns geteilt mit vielen, vielen anderen Familien. Und ich habe da zum Beispiel zum ersten Mal schwarze Menschen gesehen. Und das war für mich als Kind total spannend. Das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass es da ein Telefon gab in dieser Sammelküche, was an der Wand hing. Und von dem wir dann auch manchmal in den Iran angerufen haben oder meine Eltern, ihre Eltern angerufen haben. Und da war dann manchmal eine Schlange, um telefonieren zu können. Und manchmal hat sich das auch nicht ergeben, dass sie telefonieren konnten. Und dann waren sie sehr traurig. Daran erinnere ich mich zum Beispiel. Und in den ersten Jahren, als wir dann da weg waren, erinnere ich mich an eine Wohnung, da haben wir noch mit Holz geheizt. Wir hatten gar keine andere Art zu heizen. Also es war wirklich so eine sehr kleine, sehr, so eine Übergangswohnung. Und da haben wir Möbel geschenkt gekriegt, daran erinnere ich mich auch noch. Auch einen Esstisch, den wir damals geschenkt gekriegt haben, der viele, viele Jahre noch uns auch begleitet hat als Familie. Also an solche Dinge erinnere ich mich. Und ja, das ist, glaube ich, auch ganz gut, sich daran zu erinnern, weil das immer noch mal deutlich macht, dass das alles irgendwie nicht so selbstverständlich ist, wie wir heute leben.
Glaubst du, dass die Flucht auch Einfluss auf den Familienzusammenhalt hatte? Hast du ein ganz besonderes Verhältnis zu deinem Bruder?
Ja, ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu meinem Bruder, würde ich schon sagen. Also sowohl als auch. Also es ist ein sehr belastendes Thema, auch alles, was wir so durchgemacht haben als Familie. Insbesondere auch dieses trotzdem immer Fremdsein in einem Land, in dem man ein neues Zuhause sucht. Ich glaube, so geht es vielen, vielen Menschen in Deutschland, dass diese erste Generation von Geflüchteten, ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht nie wirklich zu Hause sein wird hier. Und das ist schon für die Kinder dieser Generation, also würde ich jetzt sagen, wir sind die Kinder dieser Generation, auch wenn wir hier nicht geboren sind, aber wir sind ja trotzdem hier groß geworden, ist das schon immer auch eine Art Belastung und das macht auch was mit der Familie.
Ja, du bist zunächst in Bad Schwartau aufgewachsen. Damit verbindet man, also ich zumindest, Marmelade. Was verbindest du damit?
Ah, ich verbinde damit große Wiese vom Mehrfamilienhaus, Kindheitsfreundinnen, Grundschule. Eine wirklich, wirklich schöne Kindheit in Bad Schwartau. Und das war eine wirklich schöne Zeit dort. Aber, also für uns als Kinder, aber auch, so rückwirkend waren wir als Kinder da, glaube ich, ziemlich glücklich, aber unsere Eltern nicht so sehr. Also so fremd in einem Land und dann plötzlich in so einer unfassbaren Kleinstadt wie Bad Schwartau mit wenig Migrantinnen, wenig Menschen, die sozusagen mit dir ja deinen kulturellen Ursprung irgendwie teilen und dich verstehen. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel mit meiner Mutter einkaufen war und bei Minimal damals an der Kasse, eine etwas ältere Dame dann sagte, Mensch, du hast aber schöne, große, dunkle Augen. Und dann hat die mir so 2 Mark in die Hand gedrückt oder irgendwie so ein Geldstück. Weil sie Und das würde ja in Hamburg so gar nicht passieren, weil hier sehr viele große, schöne, dunkle Augen haben. Mhm. Und mein Vater hat sich immer nach Hamburg gesehnt. Und wir haben das als Kinder auch irgendwie immer, glaube ich, gespürt, dass da für ihn mehr sein muss an Identifikation als in so einer kleinen Stadt wie Bad Schwartau.
Und 1998 seid ihr dann nach Hamburg gekommen. Ihr habt dann in Steilshoop verbracht. Viele verbinden diesen Stadtteil auch zu der damaligen Zeit tatsächlich mit Kriminalität und soziale Brennpunkte, würde man heute sagen. Wie hast du das denn erlebt?
Ja, wir haben dazwischen ja noch ein paar Jahre in Nordrhein-Westfalen gelebt und sind dann nach Hamburg gekommen, weil, wie gesagt, mein Vater sich immer danach gesehnt hat, in einer Stadt zu wohnen, in der die iranische Community auch etwas größer ist. Wir haben zunächst ein Jahr in Barmbek gelebt, in der Nähe unserer Schule damals, das Gymnasium Uhlenhorst Barmbek, unweit vom Museum der Arbeit. Und die Wohnung war aber dann zu klein, es war eine wirklich schöne Wohnung am Kanal. Und dann haben meine Eltern eigentlich nur nach einer 4-Zimmer-Wohnung gesucht. Ich glaube, die wussten gar nicht so richtig. Also die Steilshoop, wir lebten ja gerade ein Jahr in Hamburg. Steilshoop war jetzt überhaupt gar kein bekannter Ort für uns oder ähnliches, sondern es war schon von der Entfernung zur alten Wohnung nicht so weit weg. Machbar noch mit der Schule, mit der Busverbindung. Und da gab es eine schöne 4-Zimmer-Wohnung. Und ansonsten, so ob das jetzt ein Hochhaus ist oder nicht, ich glaube, darüber haben sich meine Eltern gar nicht so viele Gedanken gemacht. Und wir Kinder haben uns dann umgehört und hatten dann schon eine Idee davon, was da auf uns zukommt oder was man so über Steilshoop erzählt. Und ich weiß noch, ich war damals 13 und hatte echt so ein bisschen auch Panik davor, nach Steilshoop zu ziehen, weil ich dachte so, Gott, wo ziehen wir hier hin und was passiert hier mit uns? Und überhaupt wollte ich gar nicht weg aus der alten Wohnung. Und als wir dann aber in Steilshoop waren, also es war ja einfach ein Stadtteil, so ein ganz bunter, sehr diverser Stadtteil mit vielen netten Menschen. Ja, natürlich auch einigen Problemen und sicherlich auch problematischen Menschen, die es überall in anderen Facetten ja auch gibt.
Du hast gerade gesagt, dass du mit dem Bus zur Schule gefahren bist. Lernt man da Geduld so als Busfahrerkind? Also ich bin immer direkt teilweise zu Fuß oder kurz mit dem Fahrrad, was sich fast nicht gelohnt hat, zur Schule gekommen und habe immer so die Busfahrerkinder, die dann so vom Land kamen bei uns, mit denen hatte ich immer Mitleid, weil die sind ja schon um 6 aufgestanden. Ich bin irgendwie kurz vor Schulbeginn irgendwie aufgestanden gefühlt. Wie war das bei dir?
Ja, um 8 war ja Schulbeginn. Ich bin immer um 7:15 aus der Tür und musste dann so 7:15 den 7er in Stalzhoop nehmen, um dann nach Barmbek zu fahren. Kann man sich ja vorstellen, ne? Hebebrandstraße runter und dann die komplette Fuhlsbüttler Straße bis Barmbek. Da ist der Bus dann auch echt lange unterwegs. So eine halbe Stunde war das dann schon immer eine Busfahrt. Ja, ob man da jetzt Geduld, ich weiß nicht. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich dann jemanden im Bus getroffen habe, den ich kannte, mit dem ich mich dann nochmal unterhalten konnte. Aber sonst habe ich in der Regel Musik gehört und versucht, irgendwie abzuschalten. Auf dem Rückweg bin ich auch das ein oder andere Mal eingeschlafen.
Wie schwierig war es denn für dich da in Stalzhoop, ich habe das ja beschrieben und du auch, nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, also vielleicht irgendwie kriminell oder kleinkriminell zu werden?
Gar nicht schwierig. Also ich habe ja Eltern, die da ein gutes Auge immer drauf hatten, auch insbesondere auch meine Mutter, was ich so mache und auch einen älteren Bruder, der auch immer ziemlich wachsam war, was ich so mache. Und ehrlich gesagt, hatten wir ja eingangs drüber gesprochen, immer viel Basketball gespielt. Ich habe immer viel Training gehabt. In meinem Abi-Jahrbuch steht der meistgenannteste Satz über mich: Ich kann nicht, ich habe Training. Den haben irgendwie alle meine MitschülerInnen unterschrieben. Der steht bei mir ganz oben. Ich hatte wirklich einfach immer sehr viel mit Basketball und habe wenig im Stadtteil verbracht einfach. Ich habe erst angefangen, im Stadtteil viel Zeit zu verbringen, als ich dann meine eigene Familie hatte und meine eigenen kleinen Kinder. Und mit denen dort dann auch in der Elternschule war und auf den Spielplätzen, da habe ich überhaupt erstmal Stalzhoop anders kennengelernt.
Und dann ging es quasi ins total bürgerliche Volksdorf. Ist das auch so eine Art Sehnsucht gewesen, mal so aus dem ganzen Stressmilieu, sage ich jetzt mal, raus aufs Land? Also es ist ja nicht Land, es ist immer noch Hamburg, aber es heißt ja nun auch mal Dorf, Volksdorf.
Zunächst erstmal nicht. Also wir haben eine 2,5-Zimmer-Wohnung gehabt und dann schon 2 Kinder irgendwann, mein Mann und ich. Und wir haben dann auch nach einer größeren Wohnung in Stalzhoop erstmal eine ganze Weile gesucht. So ist das nicht. Also ich wollte da nicht unbedingt weg. Ich wollte schon gerne in der Nähe von Mama bleiben, die jetzt da auch nicht mehr wohnt, aber damals eben noch lebte. Und für mich war das irgendwie komisch, aus Stalzhoop wegzukommen. Und habe mich da auch lange irgendwie gesträubt und nicht aufgegeben, in Stalzhoop eine schöne Wohnung zu finden. Das ist uns tatsächlich nicht gelungen und war dann vielleicht auch einfach so ein bisschen Schicksal. Wir haben dann irgendwann gesagt, gut, dann gucken wir uns jetzt um, was können wir uns da vorstellen. Jan, also mein Mann, ist ja in Winterhude aufgewachsen. Das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Und ich habe im Walddörfer Sportverein in Volksdorf ja schon viele Jahre Basketball gespielt, habe da viele Freundinnen, habe dort einfach, ja, aufgrund des Sports ja viel Zeit verbracht. Und dann war das irgendwann klar, dass wir dann so in die Richtung gucken.
Gibt es denn noch Verbindungen nach Stalzhoop? Gibt es Freundinnen oder Freunde? Und hast du so mitbekommen, was deine Klassenkameradinnen jetzt heute so machen?
Also meine Klassenkameradinnen kamen ja alle gar nicht aus Stalzhoop, sondern aus Barmbek und Umgebung, ja, weil ich ja dort aufs Gymnasium gegangen bin und meine Schule nie gewechselt habe. Aber wir hatten natürlich einige Freundinnen und Freunde da, die wir auch über den Sport und Basketball, und ich habe auch noch kurz im Bramfelder SV gespielt, die wir sozusagen aus der Umgebung kannten. Ich habe schon zu den einen oder anderen auch noch Kontakt. Eine meiner, ja, liebsten Freundinnen, die ist auch in Stalzhoop aufgewachsen, die wohnt da jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber auch mit ihr natürlich. Und ansonsten, ja, viel, weißt du eigentlich, was mit dem passiert ist oder mit dem passiert ist, was macht der jetzt eigentlich? Also eher so von über so Hören sagen.
Du hast ja vorhin so in so einem Nebensatz gesagt, als wir über das Lieblingsmuseum gesprochen haben, dass du eigentlich gar nicht so eine richtige Museumsgängerin bist. Liegt das vielleicht auch wirklich an der jugendlichen Prägung, dass in Stalzhoop möglicherweise gar nicht so viele Angebote, Kulturangebote sind? Ist das in den anderen Bereichen der Kultur für dich auch so, dass du sagst, auch Konzerte, nö, und Kinofilm auch nicht? Oder hast du dir da doch deine Nischen gesucht?
Doch, ich gehe auch gerne auf Konzerte und ich mag auch gerne Kinobesuche. Nee, Museum. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, wie man vielleicht auch aus dem Elternhaushalt sozialisiert ist in diesen Themen. Also ich kann mich jetzt ehrlicherweise an keinen einzigen Museumsbesuch mit meinen Eltern zum Beispiel erinnern. Und ja, also ich glaube, dass es eher daran liegt, dass es jetzt nicht so, ich habe die allermeisten Museen, nein, wahrscheinlich nicht, jetzt übertreibe ich, aber viele Museen in Hamburg inzwischen natürlich auch besucht, auch schon mit meinen eigenen Kindern, die übrigens Museen total interessant finden. Ja, und deswegen, ich glaube, es ist auch ein bisschen, wie wird man da so rangeführt, auch schon als Kinder. Und das spielt, glaube ich, schon auch eine Rolle.
Ist Kultur für dich jetzt irgendwie auch eine wichtige Prägung, auch im Teil der Bildung und so weiter? Also die Auseinandersetzung mit Theaterstücken ist mir sehr lange ferngeblieben. Tatsächlich ist irgendwie so eine Altersfrage, oder?
Weiß ich nicht. Also ich weiß noch, dass wir zum Beispiel in der Schulzeit in einem, also ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt im Rahmen vom Deutschleistungskurs war. Auf jeden Fall war es in der Schulzeit, im Theater waren und uns so ein Ein-Mann-Theaterstück angeguckt haben. Und alle aus meiner Stufe oder aus meiner Klasse fanden das total doof und langweilig. Und ich saß da und dachte, wow, ist das toll, wie der das macht. Und das ist ja super. Ich glaube, man mag das oder man mag es nicht. Also Theater mag ich zum Beispiel wirklich total gerne. Auch wenn ich das sehr schade finde, dass ich sehr wenig Zeit für sowas habe, weil das ja oft so zu Uhrzeiten stattfindet, so ein Theaterstück, wo wir politisch oft noch irgendwie ja bei der Arbeit sind. Aber ja, also ich mag gern Theater, ins Theater gehen, wenn ich die Zeit dafür hätte.
Ja, wir kommen zu den Fragen der anderen Leute und da ist schon der erste Kandidat am Start.
Hallo Mariam, hier ist Arne Platzbecker, dein Kollege aus der Bürgerschaft. Ich hätte eine Frage, was für dich das wichtigste Merkmal für gute Aufenthaltsqualität in der Innenstadt ist.
Boah, das wichtigste Merkmal ist für mich Sitzmöglichkeiten, ohne konsumieren zu müssen, bin ich ganz ehrlich. Also
öffentliche Parkbänke.
Ja,
habe ich
gar
auch
nicht
irgendwie dran gedacht.
Es geht, ja, oder? Also
ja.
Parkbänke, also dieses, aber saubere.
Ja,
also saubere,
ja, gut,
die
ja
nicht irgendwie mit Vogel Schiete irgendwie voll sind, die nicht abgeranzt und mit Kaugummi drauf sind. Ich setze mich bei Spaziergängen, ich gehe übrigens super gerne spazieren, auch lange, sehr lange. Und ich setze mich zwischendurch wirklich gerne hin und atme einfach mal durch und genieße mal die Zeit. Also Parkbänke. Parkbänke klingt so alt, oder? So old irgendwie.
Ahnung, wie das Stadtmöbeljahr oder wie
ja,
heißt
Stadtmöbel,
das jetzt,
ne? Also cooles Stadtmöbeljahr, was man vielleicht auch anders noch nutzen kann. Auch mal drauf liegen, chillen, Chillmöglichkeiten.
Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten.
Yo, hallo Mariam, hier ist Enrique Fiss. Wir kennen uns gar nicht persönlich. Ich bin Schauspieler, unter anderem im Großstadtrevier. Und ich habe eine Frage an dich. Wann warst du denn das letzte Mal auf einem Konzert in Hamburg? Bei wem war das? Und wer ist so dein Hamburger Lieblingskünstler oder deine Lieblingskünstlerin? Alles Liebe, liebe Grüße.
Boah, also bei einem Hamburger Konzert war ich vor in der Corona-Zeit in der Fabrik, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr bei wem. Ich muss echt kurz nachdenken, wer das war. Das war irgend so ein... Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Während Corona auf jeden Fall in der Fabrik mit meinem Mann und mit Maske.
Es hört sich ja fast nach einer verbotenen Handlung an, dass du während Corona auf einer Kulturveranstaltung warst.
Ja, das war wirklich noch mit Maskenpflicht. Also es war sozusagen Ausläufer von Corona. Mhm. Das ist echt das letzte Mal gewesen. Und ich muss sagen, ich fand es auch nicht so geil, weil es irgendwie heiß war und unangenehm mit Maske und so. Und wir hatten die Karten, hatte er mal besorgt, weil er sich da irgendwas mal gehört hatte im Radio und meinte, das ist ein cooler Künstler. Ich kann mich nicht mal mehr an den Namen erinnern. Also tut mir echt leid, weiß ich nicht mehr, wie der hieß, aber ich könnte, also das, sonst wäre es jetzt auch gefaked, wenn ich jetzt was anderes nennen würde.
Gelobst du denn Besserung? Also hast du für diesen Sommer was vorgenommen? Taylor Swift kommt in die Stadt, Ed Sheeran ist auf Tour, glaube ich. Und
ja,
es gibt natürlich auch genügend kleinere Künstlerinnen, die man unterstützen könnte.
Ja, ich gelobe Besserung.
Ja, aber wer ist denn so in Hamburg hier, du hast die Goldkirchen vorhin ja schon angesungen, wer ist denn so, gibt es einen Lieblingskünstler?
Ich habe keinen Hamburg, also wenn es um Musik geht, jetzt keinen speziellen Hamburger Lieblingskünstler, nö. Aber wir haben natürlich so ein paar, ja, KünstlerInnen, die wir in Hamburg natürlich alle immer ziemlich cool finden, so ein Udo Lindenberg und so, das ist total klar, oder Jan Delay oder so, die finden wir natürlich alle irgendwie gut. Aber ich muss sagen, es gibt jetzt nicht die eine Künstlerin oder den Künstler, den ich gut finde. Ich bin ja jetzt mittlerweile Fan einer Künstlerin, die viele noch nicht so richtig kennen. Das ist nämlich eine iranische Sängerin, Aida Rastgu heißt die. Die singt nicht nur iranisch, sondern auch englisch und international und ist in der iranischen Community mittlerweile sehr, sehr bekannt. Die finde ich super. Und wenn die ein Konzert in Hamburg hätte, wäre ich sofort da. Einfach, um sie auch zu supporten. Und ansonsten ist der Konzertgänger bei uns zu Hause tatsächlich eher mein Mann.
Na siehste, das werden wir mal beobachten, wann die dann nach Hamburg kommt. Apropos Hamburg, du bist immer in Hamburg geblieben. Was wäre denn so die erste Alternative zu Hamburg?
Gar nichts.
Gar nichts?
Wirklich nicht, nein. Also für
Weil
mich,
du auch urlaubsmäßig einfach hier bleibst und einfach noch nie was anderes kennengelernt hast?
Ja, natürlich. Ich bin immer nur in Hamburg. Nein, weil einfach für mich Hamburg wirklich die allerschönste Stadt auf der Welt ist. Und ich
kann du hörst so oft den falschen Radiosender, die das jeden Morgen proklamieren, glaube ich. Ja.
Nein, also das, ja, ich weiß, vielleicht kannst du das nicht nachvollziehen, aber also ich fühle mich einfach wirklich zu Hause in Hamburg. Also es ist schwer zu erklären. Es ist für mich, egal wo ich auf der Welt bin, egal wo ich im Urlaub bin, egal wo ich in Deutschland unterwegs bin, es sind auch alles tolle Orte von mir aus, Haken dran. Ich will überhaupt gar nicht darüber streiten, dass vielleicht auch ein anderer Ort für jemand anderes schöner ist als Hamburg. Aber für mich ist wirklich Hamburg jedes Mal, also einfach hat einen ganz anderen Stellenwert in meinem Herzen und ich kann mir nichts Schöneres für mich vorstellen. Das ist wie Topf und Deckel, Hamburg und Mariam. Und also die einzige Stadt, in der ich mir überhaupt vorstellen kann, mal für länger außer Hamburg zu leben, wäre ein freies Teheran. Und ansonsten wirklich keine andere Stadt auf der Welt. Möchte ich auch gar nicht.
Schließt du deswegen auch eine bundespolitische Karriere aus? Würdest du so weit gehen? Weil dafür müsste man in Berlin dann wohnen, halbtags, also unter der Woche.
Genau, also ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwann mal, also ich rede da jetzt nicht über Bundestag oder so, aber irgendwann mal auch für eine Weile irgendwie vielleicht weg zu sein. Aber ich würde immer wieder zurückkommen nach Hamburg und ich versuche auch immer meine Kinder jetzt schon zu bearbeiten. Hamburg ist doch so schön, ne? Man kann hier auch übrigens auch studieren. Ne? Also ganz viele junge Leute kommen auch von woanders her, um in Hamburg zu studieren. Übrigens sagt mein Sohn, der ist jetzt am Ende der 7. Klasse, immer, Mama, wir sind noch nicht so weit. Also ich hoffe wirklich auch, dass die einfach diese Schönheit in Hamburg sehen und nicht das Gefühl haben, sie müssen sonst irgendwo hin und erstmal hier irgendwie cool sind und dann vielleicht irgendwann Lust haben, woanders hinzugehen. Nee, also eine bundesweite Karriere oder im Bundestag, ich glaube, niemand, der wirklich ernsthaft Politik macht, schließt das für immer aus. Aber ich habe auch noch Kinder, die ja noch nicht so wirklich groß sind. Und für mich passt das einfach hier gerade. Ich bleibe in Hamburg.
Du bleibst in Hamburg und bist ja in der Politik tätig. Was waren deine ersten Berührungspunkte mit Politik?
Also bevor ich selber Politik aktiv gemacht habe, meinst du?
Ja.
Da, also ja, es ist ein bisschen schwierig zu verstehen wahrscheinlich. Ich komme aus einem wahnsinnig unpolitischen Umfeld. Also ich glaube einfach sozusagen biografisch war Politik bei uns immer zu Hause so ein Thema, was mein Vater hat sich immer Bundestagsreden angeguckt und so im Fernsehen. Und ich dachte immer so, oh Gott, was reden die? Das ist ja auch eine Sprache, die jetzt nun keine einfache Sprache ist, wenn man sich so Debatten anguckt. Das versteht ehrlich gesagt ein 10-jähriges Mädchen in einem Migrantenhaushalt nicht so richtig gut, was da gesprochen wird. Oder auch ein Junge, also ne, sozusagen ein Kind. Und dann irgendwann, also so richtig überhaupt politisch zu denken oder zu verstehen, wie Politik funktioniert, das kam, nachdem mein Mann da immer mehr irgendwie von sich aus reingegangen ist. Das war im Zuge nach dem Atomausstieg von Merkel damals. Da war der einfach so sauer, 2010, 11, war da so enttäuscht davon, dass er gesagt hat, er tritt jetzt bei den Grünen ein und hat dann angefangen, auch Wahlkampf mitzumachen und Veranstaltungen zu besuchen. Und ich habe damals noch in der Regionalliga Basketball gespielt und kurze Zeit später auch dann mein erstes Kind bekommen und hatte ja eigentlich sehr viele andere Dinge zu tun. Bin dann aber auch irgendwann aus Interesse mal mitgegangen und habe gedacht, wow, ja, das ist doch geil eigentlich, worüber sie sich unterhalten, die Menschen hier. Und das machen die alles ehrenamtlich, wow. Also auf dieser Ebene funktioniert das, also Kommunalpolitik auch zu verstehen, dass da Menschen sich treffen in ihrer Freizeit, um wirklich politische Themen miteinander zu besprechen, das hatte ich vorher noch nie so gesehen. Ich war auch vorher noch nie im Rathaus. ehrlicherweise. Also auch noch nie mit der Schule. Mhm. Ich war auch noch nie im Bundestag mit der Schule. Also dieses Gerücht, dass das immer im Laufe der Schulzeit passiert, das mag stimmen, wenn man von Anfang an hier zur Schule gegangen ist. Aber ich bin ja irgendwann dazwischen in der 8. Klasse hier zugekommen und das habe ich alles nicht gehabt. Ja, und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und irgendwann dann zu verstehen, wenn du wirklich mitgestalten willst, dann musst du deinen Hintern von der Couch hochkriegen oder aus der Halle oder vom Mama sein und musst einfach auch ein bisschen mitmachen.
Wenn ihr doch aber so unpolitisch wart, warum dann ausgerechnet die vermeintliche Akademikerpartei, die Grünen, und nicht die Arbeiterpartei SPD? Da wäre ja die Schwelle zum Einstieg ja viel niedriger gewesen, oder?
Ja, also für meinen Mann waren die Grünen immer schon total klar. Und das ist ehrlicherweise für mich auch die erste Partei gewesen, mit der ich dann Berührung hatte. Also so richtig, nicht nur so mal eben so ein bisschen. Und auch bis heute noch ist das für mich die Partei, mit der ich einfach meine inneren Themen am allerbesten verknüpfen kann. Also all das, was mich treibt, innerlich, finde ich bei den Grünen am meisten. Und ich werde oft gefragt, ja, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll oder warum denn die Grünen, warum bist du denn nicht zu einer anderen Partei gegangen? Du kannst doch auch nicht alles von denen so gut finden. Du bist doch jetzt auch nicht die, die das und das richtig toll findet. Und da sage ich immer, es klingt so schlimm, aber du musst überlegen, welche Partei ist denn für dich das geringere Übel? Und damit meine ich, das soll gar nicht negativ klingen, sondern es ist so, mit wem hast du am meisten Schnittmengen? Also wo, mit welchem Parteiprogramm kannst du am besten leben? So, und dann ist es natürlich so überspitzt formuliert, das geringere Übel für dich. So, das klingt immer so negativ.
Du bist die Chefin des geringeren Übels. Ja? Jetzt ist ja in der Hand, die Lücken zu schließen, die sich bei dir in den Sympathiepunkten ja noch irgendwie da sind. Was sind denn Themen, wo du sagst, da bin ich mit den Grünen gar nicht so richtig überein?
Es gibt gar nicht so einzelne Themen, sondern, also es ist gar nicht so ein spezielles Thema, sondern manchmal ist es in dem Tempo. Ich glaube, manchmal bin ich vielleicht auch, und ich glaube, so geht es allen Mitgliedern in verschiedensten Themen. Jeder hat ja so seine Themen, für die er brennt. Und jeder hat wahrscheinlich so das ein oder andere Thema, wovon man denkt, ah, da bin ich persönlich noch nicht so weit. Ne? Also das muss man mir vielleicht doch noch mal schmackhafter machen, warum das jetzt unbedingt auf diese Art sein muss. Also, dass einfach Dinge vielleicht auch ein bisschen vor meiner Zeit sozusagen sind und ich komme dann irgendwann hinterher. Ich merke aber richtig oft, dass ich kurze Zeit später dann merke, ja, gut, dass sie ja das eigentlich gemacht haben, jetzt macht es für mich Sinn. Aber wenn es nach mir ginge, hätten wir es vielleicht dann nochmal ein bisschen zurückgestellt. So, also eher in diese Richtung. Und manchmal ist es vielleicht auch der Schwerpunkt. Also ich brenne natürlich sehr stark für sozialpolitische Themen, für Integration, für Migration, für bildungspolitische Themen. Und wir sind sozusagen aus dem Ursprung heraus, sind wir nicht die Partei, die jetzt ja sofort genannt wird, wenn man sagt, welche Partei steht denn jetzt für Flucht, Migration, Sozialpolitik und Bildungspolitik. Da würde jetzt nicht die Mehrheit der Gesellschaft sofort sagen, das sind die Grünen, sondern das sind auch die Grünen. Aber würden wir jetzt fragen, welche Partei steht für Klimaschutz und Umwelt und Transformationsprozesse oder ja für Rechte von Minderheiten, dann würden alle sofort sagen, ja, sicherlich die Grünen. Und ich würde mir wünschen, man würde das auch bei den anderen Themen einfach sofort aus dem Bauch heraus so beantworten. Und da arbeiten wir dran.
Spätestens mit dem Aufkommen von Fridays for Future haben so alle Parteien und auch die Wirtschaft die Wichtigkeit von Umweltschutz und Nachhaltigkeit erkannt. Nervt dich das ein bisschen, dass ihr dadurch auch ein bisschen den Kern verloren habt und euch möglicherweise auch nochmal anders orientieren müsst und auf einmal stellt ihr den Bundeswirtschaftsminister, der sich dann mit Steuerpauschalen verrechnet, öffentlich und so weiter?
Nein, im Gegenteil. Mich nervt das überhaupt nicht. Ich finde das richtig gut, dass es so ist. Es wäre ja einfach für unsere Gesellschaft, für uns alle, für unsere Erde ein absolutes Trauerspiel, wenn Klimaschutz und Umweltschutz immer noch ein grünes Nischenthema wären. Also im Grunde haben wir unser Ziel erreicht und wir erleben ja jetzt leider sogar Rückschritte wieder, weil das jetzt schon wieder wir in einer Zeit uns befinden, in der das nicht als sehr vorrangiges Problem erachtet wird, sondern eher wieder hinten herangestellt wurde. Aber unser Ziel ist und war immer schon, Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen da alle gemeinsam ran, und zwar über alle gesellschaftlichen Bereiche bis hin in die Wirtschaft selbstverständlich ran. Deswegen ist es sehr klug und sehr richtig, dass wir den Wirtschaftsminister im Bund stellen. Also besser kann es eigentlich nicht sein, das Ganze miteinander zu verknüpfen. Und dieser Nebeneffekt, was du gerade angesprochen hast, dass wir uns jetzt auch mit anderen Themen beschäftigen, das ist auch ein ganz natürlicher Prozess. Wir sind immer mehr Volkspartei. Wir sind immer mehr in Hamburg Hamburg-Partei. Wir regieren hier jetzt seit fast 10 Jahren erfolgreich mit und sind für die Hamburgerinnen und Hamburger nicht wegzudenken als eine sehr etablierte, sehr wichtige Partei auch hier in dieser Großstadt. Und das bedeutet für uns ja auch, damit bekommen wir die Verantwortung übertragen, ihr müsst auch alle Themen können. Und die nehmen wir auch gerne an.
Ist es ein bisschen so, dass die Grünen Schwierigkeiten haben mit ihrer eigenen Macht, die sie durch gute Wahlergebnisse erzielt haben, umzugehen? Also wenn man in die Bezirke guckt, dann knirscht es und knallt es da. Robert Habeck ist am Anfang seiner Ministerkarriere ein bisschen, also auf Bundesebene, doch ziemlich stolpernd seinen Weg gegangen. Und irgendwie könnte man den Eindruck gewinnen, dass ihr mit so viel Einfluss überhaupt gar nicht so richtig zurechtkommt. Wie siehst du das?
Nein, das sehe ich so nicht. Das sind zunächst ganz unterschiedlich gelagerte Fälle. Also das, was hier in den Hamburger Bezirken, auch da in jedem Bezirk ganz unterschiedliche Gründe, wie was wie läuft. Aber unterm Strich muss man festhalten, dass wir hier in 2 Bezirken die Bezirksamtsleitung stellen, sehr erfolgreich, dass wir in den allermeisten Bezirken hier mitregieren, in Regierungskoalitionen uns befinden, täglich gute Politik auch machen für die Menschen, ganz unmittelbar sozusagen vor der Haustür. Und das, was sozusagen auch nach 2019, worauf du jetzt anspielst, auch nicht so gut gelaufen ist, in den letzten Jahren sehr professionell, sehr engagiert von unseren Leuten in den Bezirken und von uns allen gemeinsam auch aufgearbeitet wurde, sehr gut nachgeschärft wurde. Wir haben jetzt Top-Listen aufgestellt in allen Bezirken, für die ich alle meine Hand auch ins Feuer halte, mit Menschen, die in den richtigen Skills geschult wurden, die sich gut informiert fühlen, die genau wissen, wofür sie da antreten und was sie sozusagen auch für ein Ziel haben. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass das richtig gut laufen wird. Oder dass wir eben jetzt diesen Weg miteinander gut gehen in Hamburg. Und Robert Habeck, ich finde ihn ja einfach so cool. Der stellt sich hin und sagt, ja, und dann sind da auch mal Fehler passiert. Und da muss man sich auch hinstellen und sagen, das eine oder andere ist nicht gut gelaufen. Da haben wir Fehler gemacht, da haben wir vielleicht auch schlecht kommuniziert. Aber was eint uns denn jetzt? Also was ist denn jetzt das, was wir eigentlich gemeinsam wollen? Und jetzt kann man immer nach hinten gucken, wieder zurückgucken und sich da irgendwie verhaken. Oder man guckt jetzt nach vorne und sagt so, und wie kriegen wir unsere Gesellschaft jetzt irgendwie wieder startklar für die Zukunft? Und das macht er genauso mit so einer Leichtigkeit, die ich einfach wahnsinnig bewundere. Und er hatte ja jetzt kürzlich ja auch beim OMR einen grandiosen Auftritt. Ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen und war selber leider nicht da, weil ich nicht konnte an dem Tag. Aber mit welcher Leichtigkeit er auch sagt, so hey, da sind Fehler und das kann man alles an uns adressieren. Das ist auch total richtig. Wir müssen lernen, auch das anzunehmen. Wir nehmen das auch an. Aber dann müsst ihr uns auch zugestehen, dass wir es dann auch wieder besser machen können. Also, ne, wenn du Fehler ansprichst, dann musst du aber auch dem, bei dem du es ansprichst, zu erlauben, es besser zu machen jetzt. Und damit gesteht er etwas ein, erwartet aber auch im Gegenzug etwas von der Bevölkerung. Und das finde ich richtig super. Und ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Du bist seit 2021 Landesvorsitzende der Grünen, also Chefin von dem ganzen Laden hier in Hamburg. Wie leicht fällt es dir denn oder wie schwer fällt es dir, Chefin zu sein, um mal so Beispiele zu nennen, die letzte Entscheidung herbeizuführen, vielleicht auch das letzte Wort mal zu haben, vielleicht auch Kompromisse mal einzugehen, gerade in so einer zerrissenen Partei wie die Grünen mit früher Realos und Fundis und so weiter?
Also ich bin ja seit letztem Jahr in einer Doppelspitze. Das heißt, wir beide, Leon und ich, müssen uns immer auf jeden Fall schon mal irgendwie einigen. Das ist manchmal schon sehr interessant, wie wir sozusagen zur Einigkeit finden innerhalb der Führungsspitze. Und dann ist es aber auch nicht so, dass wir beide hier so Buster-Mentalität mäßig nach vorne gehen und sagen so, und das ist jetzt so, sondern wir versuchen sehr, sehr, sehr transparent auch zu arbeiten, insbesondere mit denen, von denen wir auch erwarten, genauso mit uns Führung zu übernehmen, die auch von uns erwarten, mit ihnen zusammen auch Führung zu übernehmen und nicht alleine. Und ich habe, als ich 2021 angetreten bin, gesagt, mein Ziel ist es, dass wir in einem guten Dreiklang aus Fraktion, Partei und Senat funktionieren. Und ich glaube, das gelingt uns eigentlich ganz gut. Und das bedeutet dann auch, manchmal Kompromisse eingehen zu müssen, auch in meiner Rolle, und Dinge dann doch anders machen zu müssen, als ich es persönlich machen würde, zum Wohle aber der gesamten Partei. Und das muss man sich immer oft genug sagen, zum Wohle der gesamten Partei und der Hamburgerinnen und Hamburger. Zum Wohle der gesamten Partei und der Hamburgerinnen und Hamburger und nicht für Mariam.
Hört sich ein bisschen so an, als würde das in deinem Nachtgebet eine Rolle spielen, dieser Satz immer wieder.
Nein, aber das hilft, um auch, wenn man sich so verrennt, einfach nochmal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Weil ich mache Politik nicht für mich persönlich, sondern ich mache das für uns, unsere grünen Themen und letztlich für die Menschen in dieser Stadt. Und auch nicht für meine Parteimitglieder alleine. Und ich glaube, darum hilft es immer gut, im Austausch zu bleiben. Auch mit Katharina Fegebank, auch mit unserem Fraktionsvorstand, auch mit unseren anderen Senatoren. Und nicht als Partei sozusagen irgendwie sich abzuschirmen und zu sagen so, wir reden hier nur für die Partei, sondern wir reden für uns alle. Und die Menschen da draußen machen auch gar keinen Unterschied, ob das jetzt am Ende aus dem Mund der Senatoren kommt oder der Parteiführung. Die Grünen haben es am Ende gesagt. So. Und das muss man, glaube ich, sich immer wieder vor Augen führen. Und dann findet man immer einen guten Weg der Zusammenarbeit.
Wir führen jetzt einen Weg in Richtung Wissenswertes. Und jetzt kommst du. Das ist unsere Rubrik gegen Ende unseres Gesprächs. Und ich lese dir ein paar Fakten über Hamburg vor und schließe die mit einer Frage an dich ab. Poolparty am Hamburger Flughafen. In den 1950er Jahren nutzten Stewardessen von skandinavischen Airlines den Brunnen hinter dem Empfangsgebäude für eine Abkühlung. Die Badeanzüge dafür brachten sie extra mit. Umbauarbeiten machten dem Spaß um 1960 ein Ende. Wie erfrischst du dich im Sommer am liebsten?
Also ich gehe sehr gerne ins Naturbad in Volksdorf. Warst du da schon mal?
Nein.
Nein, das solltest
du mal. Ich war ja eh erst zweimal in Volksdorf. Das ist sehr weit weg von meinem Lebensmittelpunkt.
Wirklich, zweimal? Und da haben wir uns jedes Mal zufällig getroffen.
Naja, ich meine, sind nicht so viele Leute da in Volksdorf, ne?
Ja, das ist kein Scherz. Also für alle, die zuhören, bei jedem Mal, wo du da warst, haben wir uns, aber zufällig, ne? Also beide Male nicht geplant. Genau, ich gehe sehr gerne ins Naturbad Volksdorf, wirklich sehr gerne. Und am 1. Juni eröffnen die für Nichtmitglieder ihre Türen wieder. Mhm. Ich werde am Start sein.
Sehr gut. Pro Jahr finden in den Hamburger Messehallen, du hast gerade die OMR angesprochen zum Beispiel, rund 40 Messen statt. Ganz allgemein gefragt, bei welcher Veranstaltung möchtest du unbedingt einmal dabei sein?
Jetzt hätte ich wahrscheinlich OMR sagen müssen, aber ich war da schon ein paar Mal dabei. Mhm. Das ist so ein bisschen zu spät, aber es gibt immer so eine Kinder- oder Familienmesse, wo irgendwie werdende Eltern, ich habe gehört, werdende Eltern da immer hingehen. Jetzt guckst du komisch, aber ich habe nie, als ich schwanger war, dreimal es geschafft, irgendwie dahin zu gehen. Jetzt habe ich Kinder, die das alles nicht mehr brauchen, aber irgendwann möchte ich mal mit einer schwangeren Freundin zu dieser Messe.
Gut, die Kettelkloppersbroke ist eine Geheimsprache, die Hamburger Hafenarbeiter Mitte des 19. Jahrhunderts zur leichteren Verständigung erfunden haben. Welche Sprache würdest du gerne beherrschen?
Spanisch. Ich würde so gerne Spanisch sprechen können.
Ja? Gehst du auch gerne Spanisch essen und möchtest dann am liebsten auf Spanisch bestellen oder warum Spanisch?
Weil einfach, also alles klingt auf Spanisch schöner. Auch das Beschimpfen. Einfach alles. Also oder? Es gibt so Sprachen, in denen klingt sogar streitend.
Ich habe noch nie auf Spanisch geschimpft.
Doch,
also ich kann auch nicht bestellen auf Spanisch.
Dann musst du dir mal spanische Serien bei Netflix angucken und mit deutschem Untertitel oder englischem Untertitel. Aber die sprechen Spanisch. Es hört sich so geil an. Und ich würde, also meine Kinder haben ja jetzt in der Schule Spanisch und ich finde, wenn die Spanisch sprechen, hört sich das immer so Deutsch-Spanisch an, also Spanisch mit deutschem Akzent. Ich finde das sehr lame, wenn die Spanisch sprechen, darf ich denen gar nichts zu sagen.
Öffentliche Kritik an den eigenen Kindern, das mögen wir hier sehr.
Das klingt gar nicht cool. Ich sag da immer, roll doch mal das R. Du kannst doch nicht irgendwie, musst du das R rollen. Das kann ich ja als Iranerin ganz gut. Aber das können meine Kinder nicht so. Das üben die jetzt.
Was müssen deine Kinder eigentlich noch so machen? Also sie müssen Klavier spielen lernen, weil du es nicht gerafft hast. Jetzt müssen sie Spanisch lernen.
Das müssen die gar nicht. Die hätten auch Latein wählen können.
Die ganze Kritik von dir ab.
Die hätten auch Latein wählen können.
Gibt es noch irgendwas, was du so an deinen Kindern auslebst? War so ganz spaßhaft gefragt.
Ja, es ist ja in den Bildungsplänen festgelegt, dass sie eine Fremdsprache wählen müssen. Die Wahl war zwischen Latein und Spanisch. Und beide so, also Latein ist ja eine ausgestorbene Sprache, hatten sie beide gar keinen Bock drauf. Habe ich noch gesagt, also wenn du Arzt werden willst, dann ist Latein auf jeden Fall ganz gut. Ich will doch nicht Arzt werden. Also war Spanisch auf jeden Fall sehr naheliegend, dass sie das dann wählen. Ansonsten kannst du auch irgendwann so Russisch und so wählen, aber haben die jetzt auch keinen Bezug zu. Von daher ist Spanisch schon ganz gut und es klingt einfach so schön.
Wenn wir übers Kochen sprechen, fühlst du dich der Kartoffel näher oder dem Safranreis, um mal eine typische Sättigungsbeilage der persischen Küche zu nennen?
Dem Safranreis natürlich und dann auch mit Tadik, also richtig so der Kruste am Boden. Ich koche sehr, sehr, sehr viel persisch zu Hause und dann ist es so ein Reistopf, den fülle ich dann bis oben und dann reicht das auch für 2 oder 3 Tage, habe ich erstmal die Familie versorgt, wenn ich lange Arbeitstage habe, das ist super.
Kochst du gerne oder ist das so eine Notwendigkeit? Nee. Das heißt, du kannst dabei auch abschalten?
Ja, ich koche und backe gerne. Das ist wie beim Duschen. Beim Kochen, beim Backen und beim Duschen, da weiß ich immer gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, weil ich dann so in Gedanken versinke und irgendwie meine ganzen letzten Tage und die nächsten Tage und einfach alle Gedanken, die sich so festgehakt haben, durchgehe. Mache ich total gerne.
Ihr habt also einen hohen Wasserverbrauch.
Nein.
Wegen Reiskochen und Duschen und so.
Nein, ich bin dann irgendwann aus der Dusche raus und denke so, huch, habe ich gar nicht gemerkt, wie ich jetzt meine Haare gewaschen habe, weil ich so in Gedanken bin einfach. Das geht trotzdem schnell.
Okay. Was bringt dich denn eigentlich zum Lachen? Du hast gerade Netflix angesprochen. Ist das was zum Lachen oder ist das eher dann, bist du eher so eine Thriller-Tante?
Ach, ich bin, ja, von bis. Also im Moment gucke ich so eine Serie, darf ich Werbung dafür machen?
Unbedingt musst du Werbung machen. Wir
also im
ja
Moment gucke ich
haben.
Yellowstone. Ist ja. So eine, kennst du?
Ja,
ist
also kennen cool. Tue ich die nicht, aber habe ich von gehört.
Ja, ja. Es ist okay, also eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Ich bin jetzt bei Staffel 5 und ja.
Wann
also,
machst denn du das? Ich meine, du hast Familie, Kinder, bist noch Trainerin, bist Politikerin, wo ich viele Politikerinnen immer erlebe, dass sie mit diesen Ackendeckeln irgendwie noch abends nach Hause fahren. Ja. Wann guckst du denn Serie? Bist du so eine Nachteule?
Ja, so ist das tatsächlich. Also, dass wir mit Arbeit ja immer nach Hause gehen. Und dann, während ich dann so arbeite, lasse ich mal eine Serie laufen. Oder wenn ich nachts nach Hause komme, mache ich versuche, dass ich, ehrlich gesagt, schlafe ich jedes Mal ein. Dann denke ich so, ach Mist, nicht mal eine Folge geschafft. Also es zieht sich ein bisschen wie Kaugummi, muss man sagen. Jetzt sind ja nichts, jetzt, wenn zum Beispiel Ferien sind, dann geht das vielleicht ein bisschen besser. Dann gucken wir abends mal eine Folge oder zwei. Aber ja, mal so, manchmal ziehen sich Serien einfach über einen wirklich langen Zeitraum wie Kaugummi, weil einfach die Zeit nicht da ist. Aber trotzdem, ich finde, man kann doch richtig gut runterkommen, wenn man einfach sich mal berieseln lässt. Das muss, glaube ich, einfach mal sein.
Naja, sicher, klar. Kannst du gut alleine sein? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dein Leben besteht daraus, dass du ständig mit Leuten irgendwie, also selbst die Spitze erträgst du nicht allein, sondern hast eine Doppelspitze.
Ja, das ist aber auch eine schöne Doppelspitze. Nee, ich bin gar nicht so gerne alleine. Ich bin manchmal, ehrlich gesagt, nicht gerne alleine, aber ich werde auch nicht gerne angequatscht. So. Also ich habe gerne Menschen um mich, die nicht mich immer anquatschen. Also das ist für mich die beste Art der Entspannung. Zu Hause sein, mich irgendwie auf den Terrassenstuhl flezen, alle beobachten können, aber keiner spricht mich an. Bitte kein einziges Mal, Mama, also wirklich gar nicht, aber ich darf denen einfach beim Sein zugucken, bei dem, was sie machen oder irgendwelchen anderen Menschen, den Nachbarn, wie sie ihren Garten irgendwie pflegen oder was auch immer, nur nicht angequatscht zu werden, das ist trotzdem auch mal schön.
Welche Angewohnheit hast du, die dir eigentlich peinlich sein müsste? Keine Ahnung, guckst du doch GZSZ oder?
Nee. Ich bin eher, ich fahre manchmal, wenn ich dann losfahre zur Arbeit oder so, also ins Büro oder ins Rathaus, dann fahre ich manchmal nochmal zurück, um zu gucken, ob ich die Tür wirklich zugemacht habe. Oder wenn ich schon im Bett liege, dann gehe ich nochmal in die Küche und gucke, ob der Herd auch wirklich aus ist.
Und das Licht im Kühlschrank aus ist.
Ja, genau. Also ich glaube, so solche kleinen Macken ist dann wirklich alles irgendwie aus? Oder ruft dann nochmal mein Kind an, bist du auch wirklich gut angekommen beim Training?
Wie ist das denn, ich sag mal, gibt es da so eine Wegstrecke, wo du sagst, ach, jetzt ist auch egal, wann du nochmal zurückfährst? Oder bist du manchmal auch kurz vorm Rathaus und fährst wieder zurück, weil dir das auffällt?
Nee, ich glaube, wenn ich kurz vorm Rathaus wäre, das ist ja schon wirklich eine lange Strecke, dann bin ich ja schon eine halbe Stunde mit der Bahn gefahren. Und wahrscheinlich bin ich dann auch schon eh zu spät dran, wie so oft, weil ich ja morgens immer noch die Kinder irgendwie organisiere. Ich komme oft, echt oft 3 Minuten zu spät. Dann fahre ich nicht nochmal zurück. Dann rufe ich eher nochmal an, weil ich habe ganz viele NachbarInnen, die im Homeoffice arbeiten, und frage, ob da mal jemand durchs Fenster gucken kann.
Das war aber Schlüssel unter der Matte oder so gibt's nicht.
Nee, aber bei der Nachbarin.
Ja. Wir sind am Ende unseres launigen Gesprächs und da kommen immer 2 Fragen auf die Leute zu. Das eine ist, wo siehst du dich in 5 Jahren?
In Hamburg.
Na, das war ja nun, also das hast du wirklich in jedem dritten Satz erwähnt. Gibt es hier noch was hinzuzufügen?
Also heute in 5 Jahren, wirklich heute in 5 Jahren, bin ich wahrscheinlich bei der Abi-Feier meines ältesten Kindes.
Abi-Feier und Abi-Ball bringe ich immer damit in Verbindung, dass man dann spätestens dann nochmal Formationstanz macht. Machst du sowas? Kannst du klassische Tänze, so Walzer oder?
Nee.
Okay, haben wir das auch geklärt.
Ich sag lieber mal nee.
Wir beide tanzen also nicht. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Also immer noch angrenzend an Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
So. Okay. Das war jetzt der langweilige Teil.
Ansonsten sehe ich Hamburg.
Du glaubst also nicht an den Nordstaat, um das mal klar zu sagen.
Nein.
Gut.
Also ich glaube, Hamburg ist dann immer noch Hamburg. Ich sehe Hamburg in 5 Jahren. Ach, weiß ich nicht. Also ich finde ehrlich gesagt, das ist wirklich eine schwierige Frage. Aber wenn du mich fragen würdest, was wünsche ich mir für Hamburg in 5 Jahren?
Was wünschst du dir für Hamburg in 5 Jahren,
Maja? Ja, dann wünsche ich mir für Hamburg in 5 Jahren, dass die Menschen auf der Straße wieder etwas entspannter sind, alle wieder etwas cooler und ein bisschen netter wieder miteinander umgehen. Also wirklich, ich bin jetzt echt in den letzten Wochen so viel auch draußen gewesen, im Kontakt auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Und da gibt es echt sehr viel Schwarz-Weiß nur und die Grautöne sind so ein bisschen verschwunden. Und ich wünsche mir in 5 Jahren für Hamburg wieder sehr, sehr viele Zwischentöne, sehr viel Grautöne, ganz viele verschiedene.
Liebe Mariam, ich denke, so ist zumindest mein Eindruck, wir haben sehr viele schöne Grautöne produziert, sogar viele bunte Farbtupfer. Es hat mir große Freude bereitet. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du den weiten Weg von Volksdorf hier in die Schanze geschafft hast, um mit uns mal eine Stunde über dich und deine Beziehung zu Hamburg zu sprechen, und sage herzliches Ahoi.
Ahoi, dankeschön.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.